Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Turned Around. Machen wir uns nichts vor, die Zukunft des Industriestandorts Deutschland hängt am seidenen Faden in vielen Branchen mit hoher lokaler Fertigungstiefe wie Chemie, Automotive, Maschinenbau, sehen wir deutliche Personalkürzungen und die Umleitung von Investitionen und Fertigung ins Ausland. Aber alle Seiten haben ein Interesse daran, dass dieser Trend sich so schnell wie möglich umdreht und dem Industriestandort Deutschland die Transformation gelingt. Doch dafür muss sich auch die Arbeitswelt transformieren, inklusive der Gewerkschaften und der Art, wie Unternehmer und Belegschaft die Sozialpartnerschaft gestalten. Ein relevantes Thema und wir freuen uns für unsere Diskussion dazu, einen enorm interessanten Stargast gewonnen zu haben, Roman Zitzelsberger. Roman hat fast sein ganzes Berufsleben als Funktionär bei der IG Metall verbracht, 35 Jahre lang. Seit 2013 war er Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg und vor einem Jahr stand er vor dem Sprung an die Spitze der IG Metall in Deutschland, bevor ihn eine ernste gesundheitliche Situation zum Innehalten zwang. Roman kündigte seinen beruflichen Rückzug an und in wenigen Tagen endet nun seine Zeit bei der IG Metall. Aber er wird auch danach noch wichtige Mandate innehaben, zum Beispiel als Aufsichtsrat von Mercedes-Benz, Daimler Truck und ZF Friedrichshafen. Ich könnte mir keinen besseren Gast vorstellen, um zu besprechen, wie sich neben den Unternehmen auch die Arbeitswelt und die Gewerkschaften transformieren müssen. Herzlich willkommen, Roman Zitzelsberger.
Hallo Michael, freue mich, bei euch sein zu können.
Und auch hallo an meinen Co-Host, den Sanierer Rüdiger Tibbe.
Ja, recht schönen guten Morgen. Also ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch, Rüdiger.
Ihr zwei habt ihr euch schon mal in die Haare gekriegt? Rüdiger auf der Unternehmensseite, Roman auf der Seite der Arbeitnehmer?
Wir haben uns noch nicht in die Haare bekommen, nee.
Nein. Das sieht man ja. Wir sind da noch gut bestückt hier oben. Ja,
genau. Sehr gut. Das heißt, wir werden jetzt hier eine schöne Atmosphäre haben, um für euch hier zu podcasten. Roman, wie groß sind denn deine Sorgen ganz persönlich, dass Deutschland die industrielle Transformation nicht packt und der Produktionsstandort Deutschland ja in weiten Teilen deindustrialisiert wird?
Nein, man muss es vielleicht ein bisschen abschichten. Ich sehe momentan Folgendes, dass die Stimmung deutlich schlechter ist als die Lage. Aber wie man ja weiß, in den wirtschaftlichen Zusammenhängen psychologische Effekte immer enorm wichtig. Deshalb haben wir momentan vielleicht so einen Punkt, wo wir uns so ein bisschen auch immer schlechter reden. Und dann folgt natürlich auch eine bestimmte Maßnahme. Es gibt auf der politischen Seite, und jetzt möchte ich mich nicht dem üblichen Politik-Bashing anschließen, aber natürlich gerade keine besonders klare Situation. Stichwort Förderung von Wasserstoff, Stichwort kurzfristige Streichung von E-Mobilitätsprämie etc. Wir haben sozusagen so eine Stimmungslage, eine politische Randbedingung und dann natürlich auch ein paar objektive Firmen-Themen, die genau dieses Thema, wir investieren lieber in Osteuropa oder sonst wo, wir bauen hier Personal ab, die alle darauf einzahlen. Meiner Meinung nach, wenn man mal so ein bisschen die Rauchschwaden auf die Seite schiebt und sich mal auf die Dinge konzentriert, die auch wirklich zu machen sind, beispielsweise die Energiewende mit einer größeren Ernsthaftigkeit nach vorne zu treiben, beispielsweise nicht alle 5 Minuten etwas Neues zu erfinden, sondern mal eine Linie stringent zu verfolgen und alle Akteure und Beteiligte sozusagen auch in eine gleiche Richtung marschieren. Ich glaube, dann kommen wir da ganz, ganz schnell wieder aus dem Quark raus. Wir brauchen da viel mehr Optimismus, viel mehr Zuversicht und weniger schlechte Botschaften.
Das kann ich nur unterstreichen und es könnte man keinen besseren Start sich vorstellen für unseren Podcast. Du hast gesagt, gemeinsam in eine Richtung schreiten. Jetzt lassen wir mal die politische Regulierung und die Energiepreisthemen außen vor. Das können wir nicht beeinflussen. Das, was wir hier beeinflussen können oder besprechen können, ist, glaube ich, das Thema Gemeinsamkeit, Stichwort Sozialpartnerschaft in den Unternehmen. Da fällt mir als erstes Stichwort das Thema Arbeitskräftemangel ein, über das wir hier sprechen müssen. Roman, provokante Frage. Ist der Arbeitskräftemangel nicht ein schöner Trend für die Gewerkschaften, weil Arbeitskräftemangel Mitarbeiter zu einem knappen Gut macht und eure Verhandlungsposition gestärkt hat?
Das ist eine ambivalente Situation, weil das nicht zwangsweise die Sternstunde von Gewerkschaften sein muss. Warum? Weil natürlich die Verhandlungsmacht auch ein Stück weit auf den einzelnen Arbeitnehmer je nach seiner Qualifikation rüberwandert. Aber natürlich ist in so einer Situation die Frage von Verhandlungsmöglichkeiten durchaus einfacher, als wenn man sozusagen grundsätzlich in einem Arbeitgebermarkt, also sprich mit einem Arbeitnehmerüberschuss ist. Was ich allerdings glaube, ist, wir müssen uns diesen Fachkräftemangel sehr genau angucken und zu sagen, sozusagen, über was reden wir denn tatsächlich? Reden wir sozusagen über höchst- oder hochqualifizierte? Reden wir über gegenwärtige Aufgaben? Reden wir über Zukunftsaufgaben? Und da tut man ganz gut, jetzt nicht einfach die Vergangenheit linear zu interpolieren, sondern sich insbesondere ein Thema anzugucken, nämlich generative künstliche Intelligenz. Die kann einen sehr, 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 sehr relevanten Beitrag leisten, A, sozusagen einen Teil dieses Arbeits- und Fachkräftemangels aufzufangen und gleichzeitig aber sozusagen Geschwindigkeit aufzunehmen, was wieder auf das erste Thema einzahlt, nämlich die Stabilisierung des Industriestandorts Deutschland. Das wäre so ein Thema, wo wir ganz, ganz dringend einen gemeinsamen Schub in der Wirtschaft brauchen, dass mit so einem Thema viele Probleme natürlich nicht grundsätzlich in allen Facetten, aber doch mal an wesentlichen Eckpunkten gelöst werden können.
Das Thema besprechen wir in der zweiten Hälfte unseres Podcasts noch sehr intensiv, das Thema Technologie und KI. Jetzt würde ich gerne nochmal zum Arbeitskräftemangel eine Frage stellen, die, glaube ich, sehr vielen Unternehmern auf der Zunge brennt. Es gibt ja im Moment einige Gewerkschaften, die relativ vehement für eine 35-Stunden-Woche sich einsetzen und Feedback von den Arbeitgebern oder auch vielen Leuten aus der Gesellschaft, die sagen, in Zeiten von Fachkräftemangel ist es komplett kontraproduktiv. Wir müssen eigentlich mehr arbeiten als weniger arbeiten. Also sind Arbeitszeitverkürzungen nicht ein Mittel, von dem sich Gewerkschaften aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung jetzt langsam besser verabschieden sollten?
Ja und nein. Ja, deshalb, weil man natürlich sich die Frage stellen muss, welches Problem ist real zu lösen. Ich glaube, dass wir viel mehr eine Arbeitszeitpolitik brauchen, die sich näher an den Interessenslagen der Menschen als One-Size-Fits-All orientiert. Gleichwohl gibt es viele Lösungen, die eben auch kürzere Arbeitszeiten bedeuten. Das Entscheidende aber, und ich glaube, das hat die Metall- und Elektroindustrie, das haben wir als Tarifvertragsparteien gut vorgelebt, ist, dass es gar nicht so sehr auf die individuelle Arbeitszeit des einzelnen Menschen ankommt, als vielmehr um die Frage, wie lange laufen die Fabriken, wie lange laufen die Entwicklungen, wie lange läuft die Verwaltung. Also eine Entkopplung von der individuellen Arbeitszeit des Einzelnen auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch die Ausnutzung von Anlagen, gerade dort, wo Anlagen teuer, Investitionen intensiv sind. Und diesen Weg, den haben wir jetzt, glaube ich, schon seit Ende der 80er Jahre in der Metall-Elektroindustrie und anderen Branchen intensiv gegangen. Ich glaube, letztendlich kommt es darauf an. Und da bin ich jetzt wieder genau bei dem Thema. Natürlich, wenn die vorhandenen Fachkräfte von der reinen Anzahl der Arbeitsstunden etwas weniger arbeiten, dann kann man das natürlich auch kritisch sehen. Tatsächlich ist es aber so, dass natürlich im Vergleich, wo wird wie lange gearbeitet, und jetzt haben wir nun mal in der Metall- und Elektroindustrie die Möglichkeit oder die Basisarbeitszeit von 35, dass sozusagen andere Branchen dann natürlich auch drauf schielen. Umgekehrt haben wir aber ausdrücklich auch Wahlrechte in der Metall-Elektroindustrie, auch in anderen Branchen, länger zu arbeiten. Das heißt, ein relevanter Teil der Belegschaft kann auch sagen, okay, ich würde jetzt gern, was weiß ich, statt 35, 40 Stunden arbeiten. Ich glaube, das sind die Arbeitszeitmodelle, die wir zukünftig brauchen. Wir brauchen eine Norm, wo Zeit und Geld sozusagen in eine Relation gebracht werden, aber dass innerhalb dieser Norm eben auch möglich ist, entsprechend von Lebensphasen, von Anforderungen von Unternehmen, auch länger oder vielleicht auch mal noch etwas kürzer zu arbeiten. Ich glaube, das sind die Herausforderungen, die zukünftig gemeistert werden müssen.
Rüdiger, du bist heute so ein bisschen der Vertreter der Unternehmer. Du siehst es ja am eigenen Leib in den Unternehmen, in denen du tätig bist, welche Folgen der Fachkräftemangel hat. Würdest du, Roman, zustimmen, dass wir noch mit solchen individuellen Lösungen, 35 Stunden für alle, aber wer möchte, kann gerne mehr arbeiten, dass wir da noch zurande kommen werden, mittel- und langfristig?
Ich habe jetzt den Blick ähnlich drauf. Auf der anderen Seite muss man mal sehen, wo wir herkommen. Sagen wir, in den 80er Jahren war es so, da waren die Arbeitszeitmodelle und auch die Einstellung der Mitarbeiter im Gros danach ausgerichtet, was der Bedarf im Unternehmen ist. Also das Unternehmen hat halt eben diese und jene Kapazität und die muss eben ausgelastet werden und die Aufträge sind da. Und dann haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich entsprechend ihre Leistungen erbracht. Natürlich hat man auch damals schon über Verkürzung der Arbeitszeit gesprochen. Und heute kommt es mir so vor, dass sich die Unternehmen mehr nach den Arbeitszeitvorstellungen der Mitarbeiter richten müssen. Und das haben wir eingangs ja besprochen schon, ist natürlich Angebot und Nachfrage. Klar, die Arbeitgeber sind heute in der schlechteren Position, um da ein bisschen andere Vorschläge zu machen und Gegenvorschläge zu machen. Aber diese beiden Extreme muss man irgendwie übereinander bringen. Ja. Und das ist extrem sehr, sehr schwierig aus einem Grund. Und da möchte ich jetzt nochmal ergänzen zu dem eingangs gemachten Kommentar, dass sich die Zeiten verändert haben, aber meine Beobachtung ist eben die, es verändern sich die verschiedenen, sagen wir mal, Anforderungen in den Unternehmen und in der Wirtschaft insgesamt. Die große Herausforderung sehe ich allerdings im Menschen selbst, in der Vorstellung der Menschen, wie sie ihr Leben heute im Vergleich zu vor 30 Jahren leben möchten. Da sehe ich eigentlich die große Herausforderung, dass zu dieser, sagen wir mal, wenn es um Verantwortungsübernahme geht, auch Zuverlässigkeit. Wir haben vorher über Politik gesprochen. Das ist alles nicht mehr da. Also die Zuverlässigkeit, die planerische Sicherheit, das ist alles volatil. Und das ist etwas, was mir persönlich Sorge bereitet.
Interessantes Thema, die Individualisierung unserer Gesellschaft. Roman, Individualisierung ist ja eigentlich so ein bisschen das Gegenbild zu einer organisierten Belegschaft in Form einer Gewerkschaft, oder?
So können wir das kritisch betrachten. Ja, das stimmt. Und ich glaube, Rüdiger hat es gut analysiert. Die Frage ist jetzt nur, was ist die Schlussfolgerung daraus? Wie gehen wir denn sozusagen auch mit dem, ich nenne es mal, Lifestyle-Prinzip einen großen Teil der Generation Z um? Ich glaube, es geht erstmal auch darum zu verstehen, was ist denn sozusagen das, was sie wollen? Aber wir können ja nur mit denen tanzen, die im Saal sind. Ja, also insofern brauchen wir für diese konkrete Herausforderung konkrete Lösungen. Und wenn das nun mal höhere, größere individuelle Bedürfnisse gibt, heißt es ja jetzt nicht per se, die Menschen haben keine Lust mehr zu arbeiten, sondern es gibt ein verändertes Gewicht in der Frage. Gestern hatte ich ein Gespräch mit dem ehemaligen Automobilvorstand, der sagte zu mir, naja, früher war Freizeit das, was am Ende übrig blieb. Heute ist Freizeit ein festgeblockter Teil. Okay, das muss man doch aber dann als solches akzeptieren und sagen, wie organisiere ich dann den Teil, den wir für die Wirtschaft brauchen, sozusagen auch vernünftig. Das führt zu neuen, zu anderen, zu mehr Aushandlungsprozesse. Das macht die ganze Geschichte natürlich etwas anspruchsvoller, etwas komplexer. Aber sorry, unsere Aufgabe ist es doch, genau in diesen widerstrebenden oder manchmal auch sich widersprechenden Interessenslagen Lösungen zu finden. Und da bin ich ein Grundoptimist. Das lässt sich auch finden. Da müssen wir vielleicht nur mal auch ein paar bestehende Denkstrukturen auch mal auf die Seite schieben und überlegen, was uns da sonst noch einfällt, außer die Geschichte, die uns die letzten 50, 60 Jahre sozusagen dahin gebracht hat, wo wir heute sind.
Und natürlich interessanter Punkt, die Produktivitätsverluste zu kompensieren, die wir durch diese Individualisierung erleiden. Sind wir wieder beim Thema Technologie? Du hast dich vorhin sehr positiv, optimistisch dazu geäußert. Digitale Technologien, künstliche Intelligenz, auch Robotikanwendungen, die Arbeitskräfte ersetzen. Mich hat es überrascht, wie optimistisch du dich dazu geäußert hast, weil eigentlich würde man ja sagen, alles, was manuelle menschliche Arbeit ersetzt, ist erstmal auf der roten Liste eines Gewerkschafters.
Nein, wenn das tatsächlich so wäre, dann würden wir, das ist ja das blöde Beispiel der britischen Gewerkschaften aus den 50er Jahren, auch noch immer den Heizer auf der E-Lok fordern. Das war noch nie Politik der IG Metall. Natürlich gibt es eine gewisse technisch-kritische Haltung. Ich glaube, das ist auch relativ normal. Aber jetzt in einem ganz konkreten Fall erleben wir jetzt was anderes wie banale Automatisierung, sondern wir erleben sozusagen, dass es Systeme gibt, die vom humanoiden Roboter über die Softwareprogrammierung, über die Dokumentation von Entwicklungsschritten, über die Frage der Funktionalitäten von Controlling plötzlich generative künstliche Intelligenz mir als Beschäftigten sozusagen als Co-Pilot nebendran sitzt und mich in vielen Fragen unterstützt. Und es entlastet erstmal von total banalen Tätigkeiten. Also ein Entwicklungsingenieur, der will entwickeln, der will nicht tagelang, stundenlang, wochenlang das, was er entwickelt hat, dokumentieren. Insofern ist das erstmal grundsätzlich was Positives. Da gibt es natürlich ein paar kritische Fragen, die man auf der längeren Seite der Geschichte natürlich auch kritisch angucken muss. Aber ich bin da felsenfesten Überzeugung, dass dieses Thema des Nutzen der generative künstliche Intelligenz, ich rede zunächst mal nur über den Bereich der Wirtschaft, in allen Bereichen der Wirtschaft sozusagen genau diesen Schub, den wir jetzt brauchen, aus dem Sumpf rauszukommen, dieses Mimimi zu überwinden und auch anschlussfähig zu bleiben in der weltweiten Wettbewerbssituation, eine Riesenchance bietet. Ich will jetzt nicht so fatalistisch sein, zu sagen, vielleicht die letzte Riesenchance, aber als Mensch, der die Arbeitnehmer vertritt, geht es mir nie um den kurzfristigen Erfolg, sondern immer um die Frage, was macht ein System langfristig stabil? Und da bin ich überzeugt davon, dass das System langfristig stabil hält.
Das ist ein sehr guter Ansatz und das beobachte ich auch generell, also insbesondere bei der IG Metall, dass eben hier eine, im Vergleich zu den 80er Jahren auch eine ganz andere Einstellung vorherrscht. Im Übrigen auch auf der Arbeitgeberseite, denke ich, die Parteien haben sich im Laufe der Zeit im positiven Sinne weiterentwickelt. Da sind sehr gute Modelle entstanden. Und das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung dafür, dass man um KI oder AI kommt man nicht drum herum. Und da eben dann entsprechende Lösungen findet, die gemeinsam erarbeitet werden. Und ich bin auch jemand, der sagt, gut, wenn das wirklich zu Produktivitätsverbesserungen im Unternehmen kommt, jetzt beispielsweise durch KI oder durch Robotisierung, es trifft da immer die gleichen eigentlich dann im Lohnbereich zu Veränderungen. Und das heißt, im Worst Case zu Entlassungen. Und da bin ich eben auch jemand, der da im engen Schulterschluss mit den Gewerkschaften geht, um einfach Lösungen zu finden für die Menschen, die eben früher freigesetzt wurden. Aber mit der Frage, wie kann man die weiterqualifizieren? Was gibt es für Möglichkeiten? Weil wir haben halt einfach eine Knappheit an Ressourcen und die muss man doch nutzen. Ja, auch wenn jetzt jemand das Anforderungsprofil zu Beginn nicht voll erfüllt. Aber was gibt es denn für Möglichkeiten, diese Person dann eben weiterzuentwickeln? Das geht nicht in jedem Fall. Aber ich finde, es ist wichtig, da in die Diskussion einzusteigen und es sich nicht so leicht zu machen und einfach sagen, Headcount, das ist die Summe, die müssen wir entlassen, sondern dass man jeden Einzelnen anschaut. Und da nerve ich natürlich auch dann immer die Arbeitgeberseite, also sprich die Personalabteilungen und die Produktionsverantwortlichen, weil die einfach sagen, ich will das Thema gelöst haben, will da nicht so eine Last mittragen. Aber ich finde, diese Verantwortung haben wir auch. Ja. Da müssen wir einfach ran und uns jeden einzelnen Fall da angucken und schauen, was können wir machen? Gibt es da eine Möglichkeit? Gibt es keine Möglichkeit? Und dann ist eben noch der nächste Punkt, dass man dann im Unternehmernetzwerk, bin ja immer irgendwo angesiedelt, jetzt sagen wir mal Baden-Württemberg oder Bayern, da ist ja eine starke Industriedichte in Nordrhein-Westfalen, dass man dann eben auch untereinander mal spricht, mit den Gewerkschaften gemeinsam, können wir da nicht eine Lösung finden? Wir benötigen dieses Anforderungsprofil gerade nicht, aber könnt ihr das vielleicht gebrauchen? Und dass man sich so eben hilft. Ja, also mir geht es immer darum, die Menschen dann nicht hängen zu lassen, weil wenn man die Situation dann sieht, diejenigen, die es trifft, sind immer die, die am wenigsten dafür können und die auch am wenigsten proaktiv für sich selber machen können. Und darum haben wir die Verantwortung, dafür zu sorgen, um für diese Menschen eben eine neue Zukunft zu finden.
Roman, das ist jetzt, glaube ich, eine Position, die du teilen könntest von Rüdiger. Das ist natürlich die Frage, inwieweit das repräsentativ ist für die Arbeitgeberseite oder die Unternehmen, denen ihr draußen in der Fläche begegnet. Nehmen die eure ausgestreckte Hand an, um kreative Lösungen auch unter Einbindung von Produktionsverbesserungen zu treffen? Oder trefft ihr da eher auf die harte Kante, wir automatisieren, wir digitalisieren und setzen die Leute frei?
Also ich erlebe beides, ja. Also da ist die Welt definitiv nicht schwarz-weiß. Es gibt da sehr, sehr viele, die genau auf dieser, ich sage jetzt mal schon auch, die unterschiedlichen Ebenen von Mitbestimmung auch gut und klug nutzen und sozusagen auch auf die Ideen und Ratschläge hören. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo jetzt dieses Thema generative künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence oder wie man es jetzt auch immer nennen will, das ist jetzt mal wurscht, eine ganz, ganz riesen und neuen Herausforderung sein wird. Und wo aber auch ein gutes Beispiel draus entsteht, weil es geht ja erstmal darum, die Produktivitätsgewinne, die dadurch möglich sind, zu heben. Was mit den Produktivitätsgewinnen gemacht wird, das ist ja dann die zweite Frage. Im alten Stil, man braucht weniger Leute, um das Gleiche zu machen, dann schmeißt man sie raus. Das ist das, was Rüdiger sagt. Das ist natürlich totaler Quatsch. In meiner Welt wäre das eher so zu sagen, okay, lass uns nicht mit weniger sozusagen arbeiten, sondern lass uns die Leute da bleiben und lass uns schneller werden. Lass uns quantitative Sprünge schaffen. Lass uns sozusagen Dinge verkürzen, etwa Entwicklungszeiten. Wir brauchen möglicherweise überhaupt gar nicht mehr über Shared Service Center für SG&E irgendwo auf der Welt reden, wenn wir das mit einem Produktivitätssprung von 80% hier machen, weil dann die Entgelte der Menschen, die da drin arbeiten, gar keine Rolle mehr spielen. Also ich glaube, dass unser System der Sozialpartnerschaft und der Tarifebene, der Unternehmensmitbestimmung in den Aufsichtsräten und der betrieblichen Mitbestimmung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat in den Betrieben geradezu danach lechzt, auf diesen unterschiedlichen Ebenen jetzt gemeinschaftliche Lösungen zu finden. Und da müssen aber, und das ist meine Beobachtung, ich sage das auch selbstkritisch nach innen, Da müssen viel mehr tradierte Bilder über den Haufen geworfen werden. Ja, wir werden Streit kriegen um dieses Thema Produktivitätsgewinne. Und ja, da wird es auch Brüche geben. Die sind alles andere als schön. Die sehen wir heute beispielsweise auch schon in den Kreativberufen. Werbeagenturen, Fotografen und so weiter und so fort. Da sehen wir die Brüche, die sind schon echt hart. Und die werden logischerweise auch im industriellen Bereich kommen. Aber erstmal wird es darum gehen, Pace aufzunehmen, Geschwindigkeit aufzunehmen, besser, schneller zu werden, Anschluss an die Weltökonomie zu halten. Und dann streiten wir bitte auf Augenhöhe in den unterschiedlichen Ebenen der Mitbestimmung, die ich gerade genannt habe, wie man sozusagen die Dinge im Interesse der Menschen und der gut funktionierenden Wirtschaft auch.
Wie konkret muss sich deiner Meinung denn Mitbestimmung und Tarifpolitik in den nächsten 10, 15 Jahren verändern, um angemessen auf die industrielle Transformation zu reagieren?
Es gibt von einem Komiker so eine Verballhornung dieser Langenscheidt-Dictionary. Frau Deutsch, Deutsch Frau oder Mann Deutsch, Deutsch Mann. Verschiedene Akteure reden einander vorbei. Das Gleiche könnte man genauso gut bei dem Thema Arbeitnehmervertreter, Unternehmer oder Unternehmensvertreter machen. Ich merke das zunehmend, dass aneinander vorbeigeredet wird, dass auch bestimmte Dinge nicht nachvollzogen werden können. Das hat was einmal mit der Frage dieser VUCA-Welt zu tun, der volatilen Unsicherheit, der hohen Komplexität, der Mehrdeutigkeit, die natürlich ganz extrem ins Wirtschaftsleben reinspielt, also einfach Dinge auch in der Geschwindigkeit gar nicht mehr nachvollziehen zu können. Es hat was mit Haltung zu tun. Gehe ich als Unternehmer auf meinen Betriebsrat zu und denke, jetzt muss ich mich mit dem Dösbattel auch noch auseinandersetzen, oder gehe ich als Betriebsrat auf den Unternehmer zu und weiß, der Kapitalist, der will ja eh nur uns das Fell über die Ohren ziehen. Also damit hat es was zu tun. Das ist natürlich immer erfahrungsgespeist, aber es hat zum Dritten natürlich auch vor allen Dingen mit Wissen und Können zu tun, mit Erfahrung zu tun. Und das ist so ein Punkt, dass Arbeitnehmervertreter in einem Aufsichtsrat, die müssen wissen, wie funktioniert Unternehmensstrategie. Unternehmer und Unternehmensvertreter, die müssen wissen, was bewegt denn so ein Arbeitnehmervertreter? Was ist denn der Unterschied? Der wird nicht durch einen Aufsichtsrat oder durch irgendjemand bestellt, sondern der wird von der Belegschaft gewählt. Der muss sozusagen Resultate erzielen, die sozusagen auch für die Belegschaft akzeptiert werden. Und das sind alles Übersetzungsleistungen, wo ich zunehmend feststelle, da geht in der Phase, wo man eigentlich mehr gegenseitiges Verständnis bräuchte, sozusagen auch die Schere eher wieder ein Stückchen weiter auseinander. Warum? Weil eben die Komplexität und die Herausforderungen eher zunehmen, als dass sie abnehmen.
Provokante Frage, Roman. Brauchen Betriebsräte künftig mehr Freiräume von der Gewerkschaft?
Meinst du Unabhängigkeit von der Gewerkschaft? Nee.
Ja, das ist halt das ganz, ganz weitgehend, aber einfach, dass sie mehr Dinge selber entscheiden können, selber agieren können, ohne eine Intervention von der Gewerkschaft fürchten zu müssen, weil es vielleicht gegen Tarifverträge oder Ähnliches verstößt.
Na, jetzt lassen wir mal die Welt von Daimler Truck, Mercedes, Benz Group, Bosch etc., also die ZF und so weiter, nehmen wir mal die auf die Seite. Das Gros der Betriebsräte befindet sich in mittelständischen Unternehmen, die nicht mit irgendwelchen Arbeitsstäben haben, die ihnen Dinge zuarbeiten können. Deren Arbeitsstäbe ist der zuständige Gewerkschaftssekretär oder Sekretärin vor Ort, der ihn in dieser Frage unterstützt, wie man sozusagen auch die Dinge lösen kann. Und insofern ist es, glaube ich, auch schon eher kontraproduktiv, übrigens auch für die Unternehmen, wenn es diesen engen Schulterschluss dieser dualen Form von Arbeitnehmervertretung in Deutschland, Betriebsräte und Gewerkschaft gemeinsam nicht gäbe. Ich glaube, das wäre in dem Kontext, ich glaube nicht, sondern ich bin überzeugt davon, dass es eher kontraproduktiv wäre. Dass natürlich dann auch mal eine Gewerkschaft einem Betriebsrat sagt, hör mal zu, da springst du jetzt aber über eine rote Linie, das schadet sozusagen der Gesamtgeschichte. Ich glaube, das ist auch legitim, ihm auch so ein paar Grundsätze, ein paar Grundregeln festzulegen. Aber es darf kein Dogmatismus sein, sondern es muss sozusagen auch immer eine in sich Logik haben. Und insofern glaube ich, wird das auch eher ein Zukunftsmodell als ein Vergangenheitsmodell sein. Und da muss ganz, ganz viel der Übersetzungsleistung, von der ich gerade eben gesprochen habe, auch geliefert werden. Ein zweiter Punkt, und ich bin ja auch selber sozusagen Kind dieser Generation, in den letzten 50 Jahren, fast schon 60 Jahren, ich bleibe jetzt mal im Bereich der Metallelektroindustrie, da verstehe ich am meisten davon, versucht auf der Ebene der Flächentarifverträge so viel wie möglich insgesamt zu regeln. Ein gutes Beispiel ist dieser sogenannte Lohnrahmentarifvertrag 2. Der wurde 1972 damals von Franz Steinkühler ausgehandelt, dort wo die sogenannte Steinkühlerpause drin definiert wurde. Allein dieser Tarifvertrag Anfang der 70er Jahre, um den in die Praxis umzusetzen, waren an 46 unterschiedlichen Stellen eine zusätzliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat erforderlich. Also das heißt, man hat zwei unterschiedliche Regelungsebenen in eine zusammengefasst und da wurde dann auch die Kompetenz sozusagen deutlich auf die Betriebsräte verlagert. Das Ergebnis war, dass die Betriebsräte massiv gestöhnt haben, haben gesagt, Gewerkschaft, das kannst du nicht machen. Du kippst uns da sozusagen etwas vor die Füße, was wir machen müssen. Und wir sind jetzt wieder bei den Mittelständlern. Wir haben die Kompetenz oder auch die Ressourcen gar nicht. Und deshalb wird sich, glaube ich, nach vorne Tarifpolitik, jetzt ist das ein ganz altes Beispiel, ich hätte jetzt auch eins von 2010 oder so nehmen können, da gibt es ganz, ganz viele, aber das ist ein sehr zutreffendes, das den Beginn der Ära deutlich gemacht hat. Ich glaube, dass zukünftig wir eher in eine Regelungswelt kommen, wo die Tarifverträge in der Fläche von der Regelungsdichte etwas dünner werden oder viel eher nur grundsätzliche Frage klären, aber dass es dann möglicherweise eine zweite Regelungsebene braucht, die auch eine tarifvertragliche Regelungsebene sind, die viel näher an Teilbranchen, an Regionen oder vielleicht an einzelnen Betrieben oder Unternehmen hängt, wo dann ebenfalls vielleicht ergänzende tarifvertragliche Regelungen, um spezifische Fragen zu klären, das Mittel der Wahl sein werden. Das haben wir heute schon, wenn es um Abweichungen geht. Aber ich glaube, es wird viel stärker darum gehen, spezifische Regelungen eher auf so einer Ebene zu finden, Tarifvertrag, als den Betriebsräten noch mal mehr Regelungsebene vor die Füße zu kippen. Das wäre so ein bisschen mein Bild. Da habe ich auch mit meinen Kollegen hier bei der IG Metall in Baden-Württemberg auch ganz, ganz viel mit meiner Nachfolgerin, mit Barbara Resch drüber diskutiert, die das auch sehr, sehr ähnlich sieht. Das ist jetzt keine Geschichte, die morgen kommen wird, aber das wird sich, glaube ich, in den nächsten 10 bis 15 Jahren in diese Richtung entwickeln. Das wäre zumindest meine These.
Wie siehst du das, Rüdiger? Gefällt dir dieses Modell oder würdest du dir noch mehr Beinfreiheit für die Betriebsräte wünschen?
Also ich halte es für wichtig, dass eben hier eine hohe, gerade so in Zeiten des Einzugs von KI, einer damit verbundenen höheren Agilität, ist es halt wichtig, dass die Betriebe und damit auch die Betriebsräte flexibler reagieren können. Und um das zu tun, brauchen sie natürlich so Leitplanken oder so praktisch, sie agieren dann wieder wie so Satelliten des Mutterschiffes. Ja. Aber das Mutterschiff muss halt sehr lean aufgestellt sein, weil je mehr da reingepackt wird, desto unflexibler sind dann natürlich die Betriebsräte vor Ort und da gibt es halt viele individuelle Lösungen, die nötig sind. Aber ich glaube, das ist durchaus machbar, wie Roman das gerade geschrieben hat, dass man so einen Rahmen hat, innerhalb dessen sich dann die lokalen Betriebsräte bewegen können. Immer vorausgesetzt, sie haben die Kapazitäten und auch die Kompetenzen dazu, um das zu tun.
Roman, jetzt kommt noch ein Thema, auf das ich mich besonders gefreut habe, das ich eigentlich am spannendsten finde von unseren drei Themen und da musst du jetzt noch mal ran. Wenn wir über Transformation sprechen, müssen wir auch die Frage stellen, transformieren sich eigentlich auch die Gewerkschaften?
Also meine Kollegen in der IG Metall wissen, dass ich da über 35 Jahre immer ein Treiber war. Ich habe da immer auch sehr gerne das Zitat von Jack Welch genommen. If the rate of change in the outside exceeds the rate of change in the inside, the end is inside. Also das ist, glaube ich, für Gewerkschaften 2024 und folgende, das muss sowas wie eine Leitschnur sein. Jetzt war Jack Welch nicht gerade unbedingt als der Gewerkschaftsfreund bekannt, deshalb kann man da auch jegliches anderes Zitat nehmen. Aber da hat er schon recht, ja. Also die Veränderungsdynamik, die wir gerade erleben, heißt eben auch, dass man sich mit verändern muss. Da geht es nicht um Mode, sondern da geht es tatsächlich um, welche Dynamik sich entwickelt. Und ich mache das gern an diesem Beispiel wiederum der generative künstliche Intelligenz fest. Wenn wir an der Stelle als Gewerkschaften, wenn die Gewerkschaften an der Stelle, ich sag mal, mit den gleichen Reaktionen, mit den gleichen pavloschen Reflexen der vergangenen Automatisierungsdebatten beginnen, dann haben wir das schon verloren. Ich habe das vorhin mit dieser Frage, erstmal die Produktivität gewinnen, dann über die Verteilung streiten. Natürlich müssen wir uns um Datenschutz, um Arbeitsplatzsicherheit, um die Veränderung von Wertigkeit von Arbeit, da gibt es ganz viele Baustellen, die zu bearbeiten sind. Aber meine These ist, an der und an vielen anderen Stellen geht es erstmal darum, dass die Gewerkschaften, wir als Gewerkschaften und die Gewerkschaften insgesamt, genau erstmal für sich selber den Mehrwert erkennen. Ja, ich habe hier als eine meiner letzten Amtshandlungen, als ich noch Bezirksleiter war am 31. Januar, eine große Konferenz mit meinen Kolleginnen und Kollegen gemacht zum Thema generative künstliche Intelligenz, wo genau das der Punkt war, zu sagen, Leute, lass uns erstmal selber überlegen, wie wir das nutzen, wie wir selber sozusagen auch unsere Arbeit mit dem Co-Piloten-Prinzip verbessern, optimieren. Man kann mit ChatGPT durchaus sich Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge mit generieren lassen, die den Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz regeln. Also alles, ja, das geht. Man kann ChatGPT, man kann GPT vorfragen, was sind denn die Risiken und die Probleme, auf die ich als Arbeitnehmervertreter bei der Einführung generativer künstlicher Intelligenz gucken muss. Da brauche ich nicht stundenlang irgendwas wälzen. Also das geht, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, damit beginnt auch Veränderung, sozusagen die Prinzipien umzudrehen. Zu wissen, jawohl, es gibt ganz viele Dinge, die wir lösen und regeln müssen. Und ja, es gibt Gefahren und unser Anspruch ist Schutz und Gestaltung der Arbeitswelt, ist jeden Tag ein Stück weit besserer, sicherer zu machen. Das kann auch mal heißen, eine Verteidigungslinie hinzukriegen. Aber das geht natürlich nur, wenn ich immer sozusagen auf der Augenhöhe bin. Das heißt, ich brauche ein technisches Verständnis, ich brauche ein gesellschaftliches Verständnis, ich brauche ein organisatorisches Verständnis. Ich brauche viel mehr Wissen über die Funktionalität von Kapitalmärkten, deren Einfluss natürlich in so einer globalisierten Welt immer größer und stärker wird und. Und damit beginnt sozusagen eben auch die eigene Veränderung. Ich glaube, ich konnte da speziell hier in Baden-Württemberg auch einen guten Beitrag dafür leisten, dass es so einen Grundspirit gibt. Aber die Dynamik wird nach vorne noch viel größer sein müssen. Und das Allerwichtigste ist, da geht es nicht darum, sich jetzt, ich wiederhole das, einer Mode anzuschließen. Das sollte man immer mit einem stabilen Wertgerüst, mit einer stabilen Grundhaltung zu machen, aber auch immer zu wissen, wir regeln nicht eine neue Welt, sondern unsere Aufgabe ist, in der Welt, in der sich die Dinge bewegen, zu gestalten, zu regeln und im Sinne der Beschäftigten, und ich wiederhole das, und einer stabilen Ökonomie und Gesellschaft insgesamt auch nach vorne zu bewegen.
Ich glaube, Rüdiger nickt auch, wir würden, glaube ich, beide zustimmen, dass es unabdingbar ist, dass die Gewerkschaften in diesem Thema auf Augenhöhe sind mit den Unternehmern und umgekehrt, damit man eine vernünftige Lösung finden kann. Nächste Frage, packen die Gewerkschaften das? Sind die Beharrungskräfte schwach genug, dass die Gewerkschaften wirklich diesen Weg auch gehen können?
Ja, also ich habe natürlich da in 35 Jahren alle Erfahrungen gemacht, positive wie negative. Ich glaube schon, und zwar aus einem ganz banalen Grund, weil natürlich die Gewerkschaften selbst von Menschen repräsentiert werden, die zu einem großen Teil eben aus dieser Realwelt herauskommen und die Realwelt auch kennen. Und wenn natürlich sich eine Orientierung einer Gewerkschaft, eine Ausrichtung einer Gewerkschaft zu sehr von dem, was Beschäftigte, was die Menschen in den Betrieben erleben und erwarten, auch feststellen, dann tut sich das für eine Gewerkschaft immer sehr, sehr negativ auswirken. Also ich sage jetzt mal, selbst im unangenehmsten Fall wäre das Lernen durch Schmerz, aber da bin ich optimistisch genug, dass zumindest, ich kann es jetzt für die IG Metall sagen, für die anderen Gewerkschaften muss da jeder selber sprechen, bei der IG Metall bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie da entsprechend in die richtige Richtung marschieren.
Ich würde da noch ganz gerne ergänzen, wenn man jetzt so zukünftige Lösungen entwickeln möchte, betrifft es ja nicht nur eine Veränderung innerhalb der Gewerkschaften und die Frage, sind da die Ressourcen überhaupt dafür vorhanden, sondern es betrifft ja auch die Arbeitgeberseite. Ja. Und da habe ich halt auch schon Dinge gesehen, die dann auch so ein Stirnrunzeln hervorrufen. Nämlich dann, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie eine Maßnahme vor, lass mal kurz besprechen mit dem Betriebsrat, dann kommt der Kommentar, naja, schauen Sie mal, wer sie bezahlt. Ja, und das hat in die 80er gepasst, sehr gut. Aber so Manager laufen halt heute auch noch rum. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das ist für die Zukunft ganz wichtig, dass man bei der Besetzung von Managementpositionen seitens des Aufsichtsrats darauf achtet, dass eben da auch die entsprechende Haltung gegenüber einer Sozialpartnerschaft ernsthaft, nicht als Lippenbekenntnis, sondern wirklich ernsthaft und gelebt vorhanden ist. Und was die Gewerkschaften angeht, dito, da gibt es natürlich auch sowohl in der Gewerkschaft selbst und in den Betriebsräten noch Menschen, die halt nicht mehr zeitgemäß argumentieren. Und ich denke, da müssen auf beiden Seiten muss da noch viel getan werden. Es gibt da sehr gute Ansätze. Da habe ich super Sachen gesehen, wo praktisch schon aus dem Betriebsrat heraus Vorschläge kamen. Aber es gibt halt eben auch andere Beispiele. Und ich denke, das ist ein langer Weg. Das Ziel wird wahrscheinlich nie erreicht werden, weil das ist ja auch ein sich bewegendes Ziel. Aber wir müssen, und das ist halt so meine Einstellung, immer daran arbeiten, ja, weil alleine geht's halt nicht.
Für mich als Moderator dieses Podcasts ist es eine ganz bittere Erfahrung. Ich bringe Gewerkschafter und Restrukturierer zusammen und es gibt nur Harmonie und keinen Streit oder sowas. Das ist. Ein Versuch habe ich noch. Ich würde zum Schluss gerne noch eine kleine Schnellfragerunde mit euch beiden machen. Jedem von euch beiden eine Frage stellen mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Seid ihr damit einverstanden?
Ja.
Ich beginne mal mit Rüdiger. Rüdiger, was würdest du dir im Sinne einer Partnerschaft von einer modernen Industriegewerkschaft wünschen?
Offenheit, Verlässlichkeit und konstruktive Lösungsansätze. Nicht die alten Platzhalter mit Arbeitskampf und so weiter. Ich meine, aus dem Alter sind wir raus und in dem Zuge auch Diskussionen mit dem Ziel, den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland.
Dankeschön. Und Roman, was wünscht sich der Gewerkschafter Roman Zitzelsberger von den Unternehmen?
Die Dinge neu zu denken und zu hinterfragen und nicht mit alten Bildern und alten Wahrnehmungen oder vielleicht auch gemachten Erfahrungen sozusagen die Zukunft zu interpolieren. Zu wissen, über was das man redet und vor allen Dingen auch das, was ich eben schon mal mit der Übersetzung gesagt habe, zu verstehen. Ich übersetze mal Peter Drucker weg vom Kunden. Ja, was will der Kunde? Was will der Kunde wirklich? Um was geht's dem Betriebsrat? Um was geht's den Arbeitnehmern wirklich? Wenn man hinter die Dinge schaut und die Frage hinter der Frage beantworten kann, dann kommt man im Regelfall auch zu besseren Ergebnissen. Und das würde ich mir wünschen, dass sich die Unternehmen genau in dieser Richtung auch die entsprechende Mühe und den entsprechenden Aufwand machen. Und wo wir dabei helfen können, wo ich dabei helfen kann, werde ich das auch gern tun.
Ich bringe mal meine Hoffnung zum Ausdruck, dass ich auf dieser Ebene gemeinsam etwas machen ließe. Vielleicht haben wir mit unserer heutigen Folge von Turned Around einen kleinen, bescheidenen Beitrag zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema geleistet. Roman, Rüdiger, ich danke euch sehr für euren Input heute.
Sehr gerne. Vielen Dank an euch beide.
Roman, du stehst jetzt unmittelbar vor einem großen persönlichen Weiterentwicklungsprojekt. Du machst einen echten Cut zu deinem bisherigen Berufsleben und brichst in wenigen Tagen zu einer Fahrradreise auf, die du ganz allein in Richtung Griechenland unternehmen wirst. Rüdiger und ich, wir wünschen dir von ganzem Herzen eine erfüllende Reise und viele, viele schöne Erlebnisse.
Vielen lieben Dank.
Wenn du in München vorbeikommst, ein Bier geht immer.
Ich habe das Gefühl, du wirst eine wunderbare Zeit erleben, Roman. Und mit einem schöneren Ausblick als diesem, glaube ich, kann man einen Podcast nicht beenden. Schade, dass du uns jetzt erstmal als Gesellschaft verloren gehst. Aber ich hoffe ja, wenn du die Tour hinter dir hast und wieder neue Kräfte gesammelt hast, dass du vielleicht in der einen oder anderen gestalterischen Rolle wieder auftrittst. Solche Leute brauchen wir.
Dankeschön, dafür kann ich sogar eine Garantie abgeben.
Das ist doch cool. Und damit machen wir jetzt Schluss für heute. Roman, Rüdiger und ich verabschieden uns von Ihnen. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Turned Around aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.